Jahre der Askese und vier Jünger. Dies ist eine Geschichte aus dem Leben des Buddha, erzählt von Horst Gungel von der buddhistischen Gemeinschaft Gelnhausen. Jahre der Askese und vier Jünger. Es war keine normale Zeit, als Gotama zum Wanderasketen wurde. Es war eine Zeit des Aufbruchs und des Umbruchs. Der renommierte Indologe und Religionswissenschaftler Schumann beschreibt diese Zeit so, ich zitiere: Gegenüber dem mechanischen Brahmanismus war um 600 vor Christus die erwähnte Unabhängigkeitsbewegung losgebrochen. Sie war keine Revolution, denn sie war friedlich und stieß nichts um. Sie war ein spiritueller Aufbruch, der die vedische Opfertheologie links liegen ließ und die Wahrheit auf neuen Wegen suchte. Tausende von Menschen aller Kasten, vorwiegend Nicht-Brahmanen, brachen mit dem bürgerlichen Leben, verließen ihre Bambushütten und wurden Samanyas, besitzlose, Zölibatäre, sich allein durch ihre Ernsthaftigkeit legitimierende Bettelmönche, die in Spekulationen und Übungen außerhalb des orthodoxen Rahmens ihr Heil suchten. Dieser Samana-Bewegung schloss sich Siddhartha an. Zitat Ende. Gotama hatte sich also von den Lehren der Upanishaden, von dem, was die Brahmanen lehrten, abgewandt. Ebenso hatte er sich vom Yoga abgewandt und auch die gängigen Meditationsmethoden hatten ihm nicht das gebracht, was er sich erhofft hatte, die Erleuchtung. Das, was einen aus dem leidvollen Rad der Geburten herausführt. Es gab aber noch etwas, das zu jener Zeit in der Aussteigerbewegung des Ramanieras in unterschiedlichsten Varianten praktiziert wurde. Askese, teilweise sogar verbunden mit Selbstkasteiung. Hatte Gotama seine Jugend im Hause des Rajas in Luxus und mit Völlerei verbracht, so schien ihm diese radikale Alternative zur Wohlstandsgesellschaft des indischen Adels ein möglicher Weg zur Erleuchtung zu sein. Er ließ sich deshalb in der Nähe von Uruvela, einer Stadt im damaligen Lande Magadha, das liegt im heutigen indischen Bundesstaat Bihar, dort ließ er sich nieder. Hier gab es Bäche mit trinkbarem Wasser, einen Fluss, der zum Baden einlud, sowie eine lockere Bewaldung. In den Bäumen lebten zahlreiche Fledermäuse und fliegende Hunde, sowie auch verschiedene Affenarten und wilde Gazellen. Menschen mieden den Wald wegen der Raubtiere und kamen höchstens her, wenn sie Brennholz brauchten. Außerdem war der Wald als Wohnort von Geistern verrufen. Für Gotama aber schien dieser bei den Menschen verrufene Platz auch wegen der Gefahren attraktiv. Sie sollten Teil der Selbstkasteiung sein. Gotama wollte sich seinen Ängsten stellen und sie besiegen. Bei Tag gelang ihm dies, er stellte jedoch fest, dass sie bei der Nacht trotzdem auftraten. Aber er wich nicht aus. Er stellte fest, dann ist das ebenso. Und er lernte mit seinen Ängsten zu leben. Gotama probierte fast alle damals in Asketenkreisen empfohlenen Torturen und Selbstkasteiung. Hier eine Aufzählung. Er nahm keine ihm gebrachten Speisen an. Beim Bettelgang akzeptierte er nur eine Handvoll Nahrung. Er ging eine Zeit lang nur alle 7 Tage auf Almosengang. Er versuchte sogar einige Zeit nur mit einem Reiskorn pro Tag auszukommen. Er versuchte in einem Jahr nur mit Wildgewachsenem auszukommen. Und einige Zeit lang ernährte er sich auch nur von Kot. Er schor sein Haar nicht, sondern rupfte es aus. Er verbot sich das Sitzen. Er schlief auf einem Dornenlager. Er verbrachte die heißen indischen Sommer in der prallen Sonne. Er kampierte auf einem Leichenfeld, wo die armen Leute, die kein Holz für die Verbrennung der Toten hatten, ihre Leichen hinbrachten, damit wilde Tiere die Beseitigung erledigten. Er nahm keine Kleidung an, sondern nahm nur die Leichentücher, die er auf dem Leichenfeld fand, als Kleidung. Eine Zeit lang lief er sogar nackt herum. Er biss die Zähne zusammen und presste die Zunge an den Gaumen, bis ihm der Schweiß ausbrach. Er übte sich darin, den Atem möglichst lange anzuhalten, was jedoch nur zu Ohrensausen, Kopfschmerzen und anderen Beschwerden führte. Dort, wo Gassenkinder waren, setzte er sich nieder und ließ die Schmähung der Kinder über sich ergehen. Diese bewarfen ihn mit Gegenständen und Kot. Wenn wir das heute hören, erscheint uns das als völlig absurd. Aber damals wurde es in Asketenkreisen so propagiert. Wie in unserer Zeit der Völlerei und des Überflusses, tausende Diäten angeboten werden. So wurde das damals angeboten. Diese Maßnahmen wurden von den zahlreichen Sramanieras auf Indiens Straßen empfohlen und Gotama probierte sie nicht nur aus, er ging dabei weiter als irgendein anderer dieser Asketen. Denn er wollte das erreichen, was diesen nicht gelungen war zu erreichen. So blieb es nicht aus, dass er sowohl unter der Bevölkerung als auch in Asketenkreisen Bewunderer hatte. Wenn einer von uns Sramanieras Erleuchtung erreichen sollte, dann Gotama, sagten sie. Aber er hatte nicht nur Bewunderer, sondern inzwischen folgten ihm 5 Jünger, die alle aus der Brahmanenkaste stammten. Einer von den 5, Kondanya, war sogar einer der Brahmanen, die Jahrzehnte zuvor an Siddhartha Gautama die damals in Indien übliche Namensgebungszeremonie durchgeführt hatten. Gautama selbst schildert seine Situation am Ende der strengen Askese so. Ich zitiere aus dem Pali-Kanon. Zitat Anfang. Während ich das tat, erreichte mein Körper den Zustand äußerster Auszehrung. Weil ich so wenig aß, wurden meine Glieder wie durch Knoten unterteilte Weinreben oder Bambusrohre. Weil ich so wenig aß, wurde mein Gesäß wie ein Kamelhuf. Weil ich so wenig aß, standen meine Wirbelfortsätze hervor wie aufgereihte Perlen. Weil ich so wenig aß, ragten meine Rippen heraus, so karger wie die baufälligen Dachschwaren einer alten, ungedeckten Scheune. Weil ich so wenig aß, sank der Glanz meiner Augen tief in die Augenhöhlen zurück und sah aus wie der Glanz des Wasserspiegels, der in einem tiefen Brunnen tief abgesunken ist. Weil ich so wenig aß, verschrumpelte und verdorrte meine Kopfhaut, so wie ein grüner Bitterkürbis in Wind und Sonne verschrumpelt und verdorrt. Weil ich so wenig aß, lag meine Bauchdecke auf meinem Rückgrat auf. Daher fühlte ich mein Rückgrat, wenn ich meine Bauchdecke berührt und fühlte. Und fühlte meine Bauchdecke, wenn ich mein Rückgrat berührte. Weil ich so wenig aß, stürzte ich beim Urinieren oder beim Stuhlgang auf das Gesicht. Weil ich so wenig aß, fiel mir das an den Wurzeln verfaulte Haar aus, wenn ich versuchte, meinem Körper Erleichterung zu verschaffen, indem ich meine Glieder mit den Händen massierte. Soweit das wörtliche Zitat von Siddhartha Gautama, dem späteren Bhikkhu, dem späteren Buddha, so wie wir es in der mittleren Sammlung des Pali-Kanons finden. Das Zitat ist aus der mittleren Sammlung, Kapitel 36, Abschnitt 28. Zum Schluss war Gotama so schwach, dass er umfiel, als er zum Fluss wollte, um daraus zu trinken. Er konnte sich einfach nicht mehr auf den Beinen halten. Später erzählte er dann, welche Einsicht er da hatte. Ob es sich dabei um eine wahre Begebenheit handelt oder um einen Mythos, ist nicht ganz klar. Aber es ist letztlich auch egal. Der Buddha erzählte später, wie er so geschwächt da lag und auf den Fluss Supatthitta zukroch, um daraus zu trinken. Da sei ihn in einem Boot ein Vater mit seinem Sohn vorbeigefahren. Offensichtlich unterrichtete der Vater den Sohn dabei im Lautenspiel. Er vernahm die Worte des Vaters. »Mein Sohn, du musst zuerst die Saiten des Instruments spannen. Dazu dienen die kleinen Stifte, die du oben drehen musst. Denn wenn die Saiten so locker sind, dann gibt es keinen oder nur einen sehr kläglichen, unschönen Ton. Spanne sie also etwas mehr an.« »Halt, nein, stopp, doch nicht so stark. Wenn du sie zu stark anspannst, werden sie zerreißen. Du musst die Mitte zwischen zu locker und zu straff finden. Es ist doch wie bei allem, der mittlere Weg zwischen zwei Extremen ist die angemessene Lösung.« Als Gotama das hörte, musste er trotz seiner misslichen Lage lachen. Er sagte sich, da suche ich mein Leben lang den richtigen Pfad. Als junger Mann lebte ich im Palast, im Luxus und in Völlerei. Dann ging ich in die Hauslosigkeit und übte die strengste denkbare Askese, kasteite meinen Körper. Dabei ist es so einfach, wie es ein kluger Vater seinem kleinen Sohn beibringt. Der mittlere Weg zwischen den Extremen ist der richtige. Und von nun an entwickelte der Buddha die Erkenntnis vom mittleren Weg weiter. Das, was für einen Lautenspieler gilt, gilt auch für die Ernährung, aber nicht nur dort. Zum Kern von Buddhas Lehre über den Daseinskreislauf wurde ebenso der mittlere Weg. Er erkannte, die das sagen, nach dem Tod wirst du wiedergeboren, sind im Irrtum. Er erkannte auch die klassische Aussage des Hinduismus von der Seelenwanderung, die da besagt, nach dem Tod wirst du wiedergeboren. Das ist genauso falsch. Denn du als Individuum bist nicht nur der Erbe früheren Karmas, sondern bist auch durch deine biologischen Erbanlagen bedingt und durch deine Sozialisation. Das mündete später in die Kernaussage der buddhistischen Wiedergeburtslehre, die da heißt, es gibt Wiedergeburt, aber niemanden, der wiedergeboren wird. Doch jetzt schweife ich ab, zurück zu Gotama am Fluss. Er hatte schließlich vom Wasser getrunken und sich dann unter einen großen Baum geschleppt, an dessen Fuß er jetzt saß. Aber er war zu schwach, um in ein Dorf oder eine Stadt zu gehen, um dort um Almosen zu betteln. Doch dann geschah das Wunderbare. Sushatha, der Name bedeutet die Natur, die von Natur aus Gute oder auch die Spirituelle, war eine junge Frau, deren Kinderwunsch bislang nicht erfüllt wurde. Daher wollte sie, so hat es ihr ein Brahmane geraten, einem Baumgeist, der in einem so großen alten Baum wohnte, ein Opfer bringen. Also hatte sie einen leckeren Pudding auf Basis von Milch, Reis und Honig gekocht, mit dem sie sich in den Wald begab. Allerdings hatte sie auch ein wenig Angst vor dem Baumgeist, denn Geister sind mächtig und mit ihnen ist nun mal nicht zu spaßen. Als sie sich diesem großen, mächtigen Baum näherte, sah sie darunter einen zerlumpten, ausgezehrten Mann sitzen. Sie sah ihn und fragte, »Bist du der Baumgeist? Ich habe einen leckeren Pudding für dich. Du wirst ihn brauchen, denn du siehst hungrig aus. Ich wollte ihn dir bringen, denn ich habe bislang kein Kind bekommen, obwohl mein Mann und ich es uns doch so wünschen.« Gotama sah die junge Frau vor sich. Er kannte das Gesetz des Karma. Er hatte sich sehr bemüht und heute wurde ihm eine Lehre erteilt, worauf er so lange gewartet hatte. Er hatte den mittleren Weg gefunden. Er war aber zu schwach, um weiterzugehen. Er hatte sich bemüht, hatte absichtlich gehandelt, um Erkenntnis zu erlangen. Nun wurde ihm erst das Boot mit dem Lautenspieler gesendet und nun dieses Milchmädchen. Gotama sah sie an. »Danke, das ist lieb von dir«, sagte er. »Damit hast du dir gutes Karma gemacht. Und das hat Folgen.« Da erhellte sich das Gesicht der jungen Frau. »Meinst du damit, mächtiger Geist, dass ich jetzt schwanger werde?« Gotama sagte nichts. Er sah Sushatha nur ruhig an. Ihr kam eine Idee. »Ihr seht mächtig hungrig aus, Baumgeist. Ich könnte in den nächsten Tagen immer mal wieder vorbeikommen und euch von diesem Milchreis bringen.« Gotama lächelte. »Ja, das ist eine gute Idee. Das wird dafür sorgen, dass deine und meine Wünsche erfüllt werden. So machst du dir gutes Karma und gutes Karma führt zu Karma-Vipaka, zu Früchten unseres Handelns. Gesegnet seist du und die Frucht deines Leibes.« In den nächsten Tagen kam Gotama allmählich wieder zu Kräften. Das Ereignis führte allerdings dazu, dass sich seine 5 Jünger, die Asketen, die mit ihm, wenn auch weniger streng, gefastet hatten, sich von ihm abwandten. Gotama hatte eine ganze Schale Milzreis zu sich genommen. Er schien zu einem Leben in Üppigkeit zurückgekehrt zu sein. Sie, die erwartet hatten, dass Gotama durch Askese zur Erleuchtung komme und ihnen dann dabei helfen konnte, dieses höchste Ziel zu erreichen, waren maßlos enttäuscht. Unter lautem Schimpfen zogen sie sich von Gotama zurück. Gotama und diese 5 Jünger sahen sich vor Gotamas Erwachen zum Buddha nicht wieder. Das scheint zunächst negativ zu sein. Doch dadurch wurde Gotama in die Lage versetzt, in Ruhe, gewissermaßen in einem Rückzug, in einem Retreat, über den mittleren Weg nachzudenken. Völlerei und Askese waren nicht der mittlere Weg. Jedenfalls nicht, was die Ernährung betrifft. Wie war es mit der Meditation? Das Leben im Luxus mit Wein und Frauen statt mit Meditation und innerer Einkehr war ein Extrem. Die höchsten Meditationspraktiken, die sogenannten Arupa Jhanas, die er bei Alara Kalama und Uddaka Ramaputta erlernt hatte, hatten ihm allerdings auch nicht zum Erwachen gebracht. Könnte es auch hier so etwas wie einen mittleren Weg geben? Siddhartha erinnerte sich an ein Erlebnis aus seiner Kindheit, als er in spielerischer Leichtigkeit, in meditative Vertiefung, in richtiges Jhana, so nennt man meditative Vertiefung, kam. Und damals hatte er tiefe Einsichten in das Leben. Damals, als er als Knabe unter dem Rosenapfelbaum saß. Das ist das Ende der Geschichte. Und die nächste Geschichte behandelt dann Buddhas Erleuchtung.